Rainer, lies mal vor.
Achtes Kapitel, Teil 2. Brief. Samuel F. Billington und Sohn, Sachwalter Whitby. An die Herren Carter, Paterson und Co. in London. 17. August. Meine Herren, anliegend empfangen Sie einen Frachtbrief über einen Gütertransport der Great Northern Railway. Die Güter sind, unmittelbar nach Ausladung am Güterbahnhof King's Cross, in Carfax Next Pure Fleet abzuliefern. Das Haus ist gegenwärtig leer. Anliegend finden Sie die Schlüssel, alle mit Zetteln versehen. Sie werden höflichst ersucht, die im Frachtbrief bezeichneten Kisten, 50 Stück, in dem etwas baufälligen Teil des Hauses, der auf beigegebener Skizze mit A bezeichnet ist, abladen zu lassen. Ihr Bevollmächtigter wird den Platz leicht finden, da es die ehemalige Kapelle des Hauses ist. Die Güter gehen mit dem Zug um 9.30 Uhr heute Abend ab und treffen morgen Nachmittag 4.30 Uhr in King's Cross ein. Da unser Klient die Ablieferung so bald als möglich wünscht, wären wir Ihnen sehr verbunden, wenn Sie zu genannter Zeit Fuhrwerke am Bahnhof von King's Cross bereitstellen und die Güter sofort an Ihren Bestimmungsort bringen lassen wollten. Um allen Verzögerungen vorzubeugen, die durch Anfragen betreffs Bezahlung entstehen können, fügen wir einen Scheck über 10 Pfund bei und bitten uns, den Empfang zu bestätigen. Sollte die Rechnung diese Höhe nicht erreichen, so bitten wir um Rücksendung des überschießenden Betrages. Sollte sie höher sein, so werden wir auf Ihre Benachrichtigung hin sofort per Scheck den Fehlbetrag überweisen. Wenn Sie das Haus verlassen, so wollen Sie den Schlüssel auf dem großen Flur zurücklassen, wo Sie dem Besitzer mittels Nachschlüssel zugänglich sind. Wir bitten Sie, es nicht als Verletzung der geschäftlichen Höflichkeit auszulegen, wenn wir die Bitte um äußerste Beschleunigung der Angelegenheit wiederholen. Mit vorzüglicher Hochachtung, Samuel Billington und Sohn. Brief von den Herren Carter, Paterson und Co. in London an die Herren Billington und Co. in Whitby. 21. August. Sehr geehrte Herren, wir bestätigen Ihnen dankend den Empfang von 10 Pfund Sterling und senden Ihnen einen Scheck über 1 Pfund Sterling 17 Schilling, laut anliegender Rechnung Mehrbetrag Ihrer Zahlung, zurück. Die Güter sind vollkommen Ihrer Anweisung gemäß abgeliefert und die Schlüssel in einem Paket in dem großen Flur zurückgelassen worden. Hochachtungsvoll, Carter, Paterson and Co. Mina Murrays Tagebuch. 18. August. Ich bin heute sehr glücklich und schreibe auf der Friedhofsbank sitzend. Lucy befindet sich um vieles besser. Letzte Nacht schlief sie sehr gut und störte mich nicht ein einziges Mal. Die Rosen scheinen auf ihre Wangen zurückzukehren, obgleich sie immer noch elend, blass und krank aussieht. Wenn sie blutarm wäre, so könnte ich die Sache ja begreifen. Aber das ist sie nicht. Sie ist heiteren Sinns und voll von Leben und Frohsinn. All die krankhafte Zurückhaltung ist von ihr gewichen, und sie hat mir sogar selbst jene Nacht, als ob ich daran erinnert werden müsste, ins Gedächtnis zurückgerufen und dass es diese Bank hier gewesen sei, auf der ich sie schlafend angetroffen habe. Während sie so sprach, klopfte sie mit den Hacken ihrer Stiefelchen gedankenvoll auf den Grabstein und sagte: »Meine kleinen Füße haben damals keinen großen Lärm gemacht. Der alte Herr Swales hätte sicher gesagt, ich hätte eben nicht gerne Georgie aufgeweckt.« Da sie einmal in einer solchen mitteilsamen Stimmung war, fragte ich sie, ob sie denn in jener Nacht überhaupt geträumt hätte. Ehe sie antwortete, trat der süße, verlegene Zug auf ihr Gesichtchen, den Arthur, ich nenne ihn nach ihrer Gewohnheit so, wie er sagte, so gern hat. Und das ist in der Tat nicht verwunderlich. Dann fuhr sie halb im Traum fort, gleichsam, als besinne sie sich auf sich selbst. »Ich träumte nicht ganz. Alles schien Wirklichkeit zu sein. Ich hatte nur den Wunsch, hier auf diesem Platz zu sein. Warum, weiß ich nicht. Ich fürchtete mich vor etwas, weiß aber nicht vor was. Ich erinnere mich, obgleich ich wahrscheinlich im Schlaf war, dass ich durch die Straßen und über die Brücke gelaufen bin. Ein Fisch sprang gerade hoch, als ich vorbeikam, und ich lehnte mich über das Geländer, um nach ihm zu sehen. Dann hörte ich eine Menge Hunde heulen. Die ganze Stadt schien voller heulenden Hunde zu sein, als ich die Treppe betrat. Ich erinnere mich an etwas Langes, Schwarzes mit roten Augen, die ich neulich beim Sonnenuntergang wieder zu erkennen vermeinte, und wie etwas Süßes und zugleich unendlich Bitteres kam es über mich. Dann meinte ich, in tiefes grünes Wasser zu versinken und hörte ein Singen in meinen Ohren, wie es die Ertrinkenden vernehmen sollen. Und dann hatte ich das Gefühl, als ginge etwas von mir weg. Meine Seele schien den Körper zu verlassen und davonzufliegen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich plötzlich den Westleuchtturm unter mir sah und dass ich eine Todesangst empfand, als sei ich bei einem Erdbeben dabei. Dann kam ich zu mir und erkannte, dass du mich schüttelst. Ich sah es dich tun, ehe ich es fühlte. Dann begann sie zu lachen. Es war mir nicht recht behaglich und ich hörte ihrer Erzählung atemlos zu. Ich hielt es für besser, ihren Geist nicht bei diesem Thema festzuhalten. So gingen wir denn zu anderen Gesprächen über und Lucy war wieder ganz sie selbst. Als wir heimkamen, hatte die frische Brise günstig auf sie eingewirkt und ihre Wangen schienen in der Tat wieder rosiger. Ihre Mutter war glücklich, sie so zu sehen, und wir verbrachten zusammen einen sehr frohen Abend. 19. August. Freude, Freude, Freude! Und doch nicht nur Freude. Mein Jonathan ist krank gewesen, darum schrieb er nicht. Das kann ich nun sicher sagen, da ich jetzt den Sachverhalt kenne. Herr Hawkins hat mir den Brief gesandt und schrieb selbst einige, ach so gütige Worte dazu. Ich werde morgen abreisen, zu Jonathan gehen und mich an seiner Pflege beteiligen, wenn es nötig ist, und ihn dann nach Hause bringen. Herr Hawkins meint, es wäre das Beste, wir ließen uns gleich dort trauen. Ich musste über den Brief der Krankenschwester dermaßen weinen, dass er ganz nass ist. Ich fühle es an meiner Brust, wo ich ihn trage. Wie Jonathan in meinem Herzen ist, so soll sein Brief nahe meinem Herzen sein. Meine Reise ist schon festgelegt und das Gepäck bereit. Ich nehme vorerst nur noch ein Kleid zum Wechseln mit. Lucy wird meinen Koffer mit nach London nehmen und ihn mir so lange aufbewahren, bis ich darum schreibe. Denn es kann sein, ich darf nicht weiterschreiben, darf es erst Jonathan sagen, meinem Gemahl. Der Brief, den er gesehen und berührt, wird mich einstweilen trösten, bis ich bei ihm bin. Brief. Schwester Agathe, Joseph and Marine Hospital, Budapest, an Fräulein Mina Murray. 12. August. Wertes Fräulein, ich schreibe Ihnen auf Wunsch des Herrn Jonathan Harker, der selbst noch nicht kräftig genug dazu ist, obgleich seine Heilung Fortschritte macht. Wir wollen Gott und dem heiligen Josef und der heiligen Maria dafür danken. Er befindet sich seit etwa 6 Wochen in unserer Pflege. Er litt an einem heftigen Nervenfieber. Er bittet mich, Ihnen seine Grüße zu senden und Ihnen mitzuteilen, dass er mit gleicher Post einen durch mich geschriebenen Brief an Herrn Hawkins, Exeter, gerichtet habe, worin er ihn unter dem Ausdruck seiner Ergebenheit um Entschuldigung für sein langes Ausbleiben bittet und ihm mitteilt, dass der Auftrag ausgeführt ist. Er ersucht noch um einige Wochen Urlaub, um sich in unserem Bergsanatorium völlig erholen zu können und verspricht dann zurückzukehren. Er hat mich auch gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass er nicht genügend Geld bei sich habe und gerne seinen hiesigen Aufenthalt bezahlen möchte, um nicht andere, die der Hilfe dringend bedürfen, zu verkürzen. Ich bin mit Grüßen und warmen Segenswünschen. Ihre Schwester Agatha. PS. Mein Patient schläft, deswegen öffne ich den Brief noch einmal, um einiges beizufügen. Er hat mir viel von Ihnen erzählt und dass Sie in Kürze die Seine werden sollen. Alles Gute über Sie beide. Er hatte ein furchtbares Nervenfieber, wie unser Doktor meint, und seine Fieberfantasien waren grässlich. Von Wölfen und Gift und Blut, von Gespenstern und Dämonen. Ich fürchte mich zu sagen, von was noch allem. Seien Sie immer lieb mit ihm und hüten Sie ihn vor jeder Aufregung. Die Spuren einer solchen Krankheit, wie sie ihn erfasst, verwischen sich nicht so leicht. Wir hätten gerne schon eher geschrieben, aber wir wussten ja nicht an wen, denn er hatte gar nichts bei sich, was uns auch nur den geringsten Anhaltspunkt geboten hätte. Er kam mit dem Zug nach Klausenburg und der Stationsmeister hat dem Pförtner erzählt, dass er in den Bahnhof gerannt sei und laut nach einem Billett nach Hause geschrien habe. Nach seinem gewalttätigen Auftreten hielt man ihn für einen Engländer und gab ihm ein Billett, soweit der Zug ging. Seien Sie überzeugt, dass er in guten Händen ist. Er hat alle Herzen durch seine Güte und Vornehmheit gewonnen. Es geht ihm tatsächlich besser, und ich habe keine Zweifel, dass er in wenigen Wochen genesen sein wird. Aber der Sicherheit halber bitte ich Sie, vorsichtig zu sein. Ich bitte Gott, den heiligen Josef und die heilige Maria, dass Ihnen beiden noch recht viele, viele glückliche Jahre beschieden sein möchten.
Dr. Sewards Tagebuch. 19. August. Eine seltsame, plötzliche Änderung an Renfield letzte Nacht. Gegen 8 Uhr begann er zu toben und umherzuschnüffeln wie ein Hund auf der Spur. Der Wärter war von seinem Gebaren überrascht und munterte ihn auf zu sprechen, da er mein Interesse für den Fall kannte. Der Patient ist gewöhnlich höflich gegen den Wärter, manchmal sogar unterwürfig. Aber diese Nacht, sagte mir der Mann, war er überaus anmaßend. Er ließ sich überhaupt nicht herbei, mit ihm zu sprechen. Alles, was er sagte, war:
»Ich wünsche nicht, mit Ihnen zu verkehren. Wer sind Sie eigentlich? Der Meister ist nahe.«
Der Wärter glaubte, es sei eine plötzliche religiöse Wahnidee, die ihn ergriffen habe. Wenn es so ist, dürfen wir uns auf etwas gefasst machen. Denn ein starker Mensch mit Mordmanie und religiösem Wahnsinn zugleich ist sicher gefährlich. Diese Kombination ist wirklich unheimlich. Um 9 Uhr besuchte ich ihn persönlich. Er benahm sich gegen mich wie gegen den Wärter. In seinem Größenwahn kam ihm der Unterschied zwischen mir und dem Bediensteten gar nicht zu Bewusstsein. Seine Idee macht den Eindruck religiösen Größenwahns, und bald wird er sich einbilden, Gott zu sein. Für ein allmächtiges Wesen, wie er es zu sein vermeint, ist der Unterschied zwischen Mensch und Mensch ein zu geringfügiger. Der wahre Gott hält seine schützende Hand auch über den Sperling. Der Gott aber, den menschliche Eitelkeit schuf, kennt keinen Unterschied zwischen Adler und Sperling. Oh, wenn die Menschen nur wüssten! Eine halbe Stunde oder länger steigerte sich die Erregung Renfields immer mehr und mehr. Ich wollte mir nicht den Anschein geben, als überwache ich ihn, aber ich passte doch scharf auf. Plötzlich kam der verschmitzte Zug in sein Gesicht, den man immer bemerkt, wenn ein Irrer auf eine Idee kommt. Kopf und Hals zeigten die charakteristische Haltung, die alle Irrenwärter so genau kennen. Er wurde ganz ruhig, ging weg, setzte sich dann in tiefer Ergebung auf den Bettrand und starrte mit glanzlosen Augen ins Leere. Ich hätte gerne gewusst, ob seine Apathie echt oder nur verstellt war. Ich versuchte deshalb, ihn in ein Gespräch über seine Ideen zu verwickeln. Ein Thema, das nie verfehlt hatte, seine lebhafte Aufmerksamkeit zu erregen. Zuerst antwortete er gar nicht. Dann sagte er schließlich mürrisch:
»Zum Henker mit dem allen! Was kümmere ich mich um das Zeug?«
»Was?« sagte ich. »Sie werden mir doch nicht weismachen wollen, dass Sie sich nicht mehr um Ihre Spinnen kümmern.« Spinnen sind gegenwärtig sein Steckenpferd und das Notizbuch füllt sich mit Kolonnen kleiner Zahlen. Darauf antwortete er die rätselhaften Worte:
»Wenn die Braut den Bräutigam erwartet, glänzen ihre Augen. Wenn aber der Bräutigam nahe ist, dann sieht sie nichts mehr, weil in ihren Augen die Tränen stehen.«
Eine Aufklärung wollte er mir nicht geben und blieb eigensinnig die ganze Zeit, die ich noch bei ihm blieb, auf dem Bettrand sitzen. Ich bin müde heute Abend und tief verstimmt. Ich muss immer an Lucy denken und was wohl mit ihr sein mag. Wenn der Schlaf nicht bald kommt, dann gibt es Chloral, den modernen Morpheus. C2HCl3OH2O. Ich muss nur vorsichtig sein, dass es nicht zur Gewohnheit wird. Nein, ich nehme heute keines. Ich habe an Lucy gedacht und will diesen Gedanken nicht entweihen. Wenn es sein muss, dann gibt es eben eine schlaflose Nacht.
Froh fasste ich den Entschluss. Froher noch bin ich, dass ich ihn gehalten habe. Ich hatte unruhig dagelegen und die Glocke nur zweimal schlagen hören. Da kam der Nachtwärter und meldete mir im Auftrag des Aufsehers, dass Renfield entflohen sei. Ich fuhr in meine Kleider und eilte sofort hinunter. Mein Patient ist eine zu gefährliche Persönlichkeit, um ihn allein umherstreifen zu lassen. Seine Größenwahnideen konnten anderen gegenüber gefährlich werden. Der Aufseher wartete auf mich. Er sagte, er hätte ihn vor nicht 10 Minuten, als er durch den Türschlitz hineinschaute, wie schlafend liegen sehen. Seine Aufmerksamkeit sei durch das Aufreißen eines Fensters erregt worden. Er rannte zurück in das Zimmer und sah gerade noch die Füße des Patienten im Fenster verschwinden. Dann schickte er sofort zu mir. Der Flüchtling war nur mit dem Nachthemd bekleidet und konnte nicht allzu weit weg sein. Der Aufseher meinte, es sei zweckmäßiger, hier vom Fenster aus Renfield zu beobachten und die Richtung seiner Flucht festzustellen, anstatt ihn durch Benutzung des Torausganges aus den Augen zu verlieren. Er ist ein plumper Mann und hätte nicht durch das Fenster hinausgekonnt. Ich bin mager und kam mit seiner Hilfe hinaus, und zwar mit den Füßen voran, und landete, da nur ein paar Fuß zur Erde waren, unversehrt. Der Aufseher rief mir noch nach, dass der Patient nach links sich entfernt habe und in gerader Linie weitergelaufen sei. Dann rannte ich so schnell ich konnte in der angegebenen Richtung davon. Als ich den Baumgarten passiert hatte, sah ich eine weiße Gestalt die Mauer überklettern, die mein Besitztum von dem verlassenen Grundstück da drüben trennt. Ich eilte sofort zurück und befahl dem Aufseher, gleich 3 oder 4 Mann mobil zu machen, um nach Carfax hinüberzukommen, für den Fall, dass unser Freund gewalttätig werden würde. Ich selbst ergriff eine Leiter, stieg auf die Mauer und sprang dann auf der anderen Seite hinunter. Ich sah Renfields Gestalt gerade um die Hausecke biegen und eilte hinter ihm her. Auf der anderen Seite des Hauses sah ich ihn dann, wie er sich an die alte, eisenbeschlagene Tür der Kapelle presste. Er sprach offenbar mit irgendjemand, aber ich wagte es doch nicht so nahe heranzugehen, dass ich den Wortlaut hätte verstehen können. Ich hätte ihn am Ende erschreckt und er wäre davongelaufen. Ein Volk schwärmender Bienen einzufangen ist eine Kleinigkeit gegen die Verfolgung eines nackten Narren, den der Wunsch beseelt, zu entkommen. Bald merkte ich jedoch, dass er von seiner Umgebung gar keine Notiz nahm. So riskierte ich es denn, näher heranzugehen. Umso mehr, als schon meine Leute die Mauer überstiegen hatten und nahe bei der Hand waren. Ich hörte, wie er sagte,
»Ich bin zu eurem Befehl, Herr. Ich bin euer Sklave, und ihr werdet mich belohnen, denn ich werde treu sein. Ich habe euch verehrt seit langem und aus der Ferne. Nun, da ihr nahe seid, erwarte ich eure Befehle. Und ihr werdet mich nicht übergehen, nicht wahr, Herr, teurer Meister, wenn ihr gute Dinge verteilt?«
Er ist ein egoistischer alter Bettler. Trotz seiner hohen Meinung von sich denkt er an seinen Profit. Seine Wahnideen sind fürwahr eine seltsame Kombination. Als wir ihn festnahmen, wehrte er sich wie ein Tiger. Er ist unbändig, stark und gleicht eher einer wilden Bestie als einem Menschen. Ich habe noch nie bei einem Irren einen solchen Paroxysmus der Wut gesehen und habe auch gar keine Lust danach, so etwas öfter zu sehen. Es ist gut, dass wir rechtzeitig seine Stärke und Gefährlichkeit erkannt haben. Mit seiner Kraft und Entschlossenheit hätte er genug Schlimmes anrichten können, bis er wieder eingefangen worden wäre. Aber von der Zwangsjacke, die wir ihm anlegten, hätte sich sogar Jack Shepherd nicht befreien können. Er ist nun mit einer Kette in der Gummizelle festgelegt. Sein Gebrüll ist schreckenerregend, aber die darauf folgenden Pausen sind noch entsetzlicher. In jeder seiner Bewegungen spricht sich die Mordlust aus. Eben jetzt spricht er zum ersten Mal zusammenhängende Worte aus.
»Ich will mich gedulden, Meister. Es kommt, es kommt, es kommt.«
Das ließ ich mir gesagt sein. Ich war zu erregt zum Schlafen, aber mein Tagebuch hat mich beruhigt. Ich fühle, dass ich heute Nacht etwas Schlaf finden werde.